T hoch 6, Tacheles über Entrepreneure, Trends und Tabus. Der Podcast von Miss Germany mit dem Mann, der die Frauen versteht. Max Klemmer, mit und für Frauen mit Vision. Wir feiern Female Empowerment und begleiten dich auf deinem Weg zur Vorstandsvorsitzenden, zum Olympia-Ass, zur Mami und all die anderen niemals zu hoch gesteckten Ziele, die du verfolgst. Wir glauben an die Kraft der Frau und liefern dir einzigartigen Input für Geist und Seele. Empowering Authentic Women im Real Talk. Und jetzt viel Spaß, viele Aha-Momente und Happy Podcasting in 3, 2, 1.
Ein herzliches Willkommen zu T hoch 6, zu unserer 15. Folge schon. Tatsächlich hat sich das ja in der Corona-Zeit doch schon etabliert und wir hatten ganz besondere Gäste. Und heute habe ich eine Frau bei mir, über die ich sehr, sehr stolz bin, dass wir sie bei uns im Podcast haben. Und zwar ist sie bei Microsoft für die Digital Channels zuständig. Ich spreche heute mit Magdalena Rogel. Hallo Lena, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hi Max, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf.
Ich habe es gerade schon kurz gesagt, du bist bei Microsoft Germany für die digitalen Kanäle zuständig. Wie kann man sich das vorstellen? Was machst du?
Ja, das klingt immer erstmal so fancy, wenn man den Titel hört, aber eigentlich ist es relativ einfach zu erklären. Ich bin nämlich quasi Pressesprecherin auf den digitalen Kanälen. Also sprich, ich betreue für die Unternehmenskommunikation von Microsoft Deutschland die Social-Media-Kommunikation. Ich verantworte unseren Blog, unsere Website. Ich mache ganz viel im Bereich Influencer-Relations. Das ist vielleicht was, was uns so ein bisschen sogar miteinander verbinden könnte. Und im Prinzip geht es darum, eben all die unterschiedlichen Themen, die Microsoft beschäftigt oder mit denen wir uns als Unternehmen beschäftigen, eben auf die verschiedenen digitalen Kanäle zu bringen. Und so wie man früher halt einfach eine Pressemitteilung per Fax an die JournalistInnen geschickt hat, bin ich jetzt eben dafür zuständig, diese Infos für die digitalen Kanäle aufzubereiten und mit dem Team zu gucken, dass wir da auch die richtigen Leute erreichen.
Du hast es gerade schon kurz angesprochen. Du hast ein Team natürlich auch hinter dir, weil ich kann mir das einfach nur sehr, sehr schwer vorstellen. So ein großes Orchester sozusagen, was ihr ja auch eben mit Microsoft bespielen müsst, zu orchestrieren. Wie schaffst du das? Wie hältst du da alle bei Laune und schaffst eben auch alle Aufgaben sozusagen gesammelt abzuarbeiten?
Also mir ist immer total wichtig, dass ich eben nicht irgendwie das Team leite oder vor dem Team stehe oder so, sondern ich bin Teil dieses Teams und wir sind gemeinsam wirklich ein wahnsinnig großartiges Team aus ganz, ganz unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Bildungshintergründen. Und ich glaube, das zeichnet uns als Team sehr aus. Und gleichzeitig eben sind wir sehr flach in der Hierarchie, beziehungsweise die Hierarchie wechselt sehr stark von Projekt zu Projekt. Und uns ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass unsere VolontärInnen oder auch PraktikantInnen, dass die eben auch Führungskräfte sind bei bestimmten Projekten. Und wir sagen einfach, wir schauen uns die Themen und die Projekte an und dann schauen wir im Team, wer ist dafür am besten qualifiziert, dieses Projekt, dieses Thema jetzt eben wirklich voranzutreiben, und der oder diejenige übernimmt dann die Führung. Und das finde ich eben ganz spannend, dass bei uns alle im Team in gewissem Sinne Führungskräfte sind und Führungskräfte sein dürfen und können, weil ich finde das ganz wichtig, diese Skills wirklich möglichst früh zu lernen und eben auch alle gleichzeitig sich mal jemandem unterordnen müssen. Und ich glaube, das zeichnet uns als Team aus, dass wir da sehr, sehr flexibel sind und sehr agil, auch wenn das immer so ein Buzzword ist. Aber wir sind da eben ganz offen miteinander und wie gesagt, bei uns geht es um die Expertise und nicht irgendwie um die Zahl, die das Alter besagt.
Ja. Echt spannend. Ich finde das total spannend, weil ich habe auch letztens ein Prinzip gelesen von Ray Dalio, von Bridgewater, eben auch ein Investmentfonds, der eben auch einen sehr ähnlichen Ansatz verfolgt. Wie findet ihr denn da bei euch intern die richtige Person oder beziehungsweise die richtigen Personen mit den richtigen Expertise-Levels, mit den richtigen Skills, dass man weiß, okay, das Team ergänzt sich eben auch sozusagen und ist eben auch heterogen. Und genau das fördert ja auch eben die Kommunikation auch untereinander. Und wie findet ihr da sozusagen den richtigen Match zwischen den Personen?
Ja, das ist sicher nicht so einfach, aber was wir gelernt haben und was wir tatsächlich auch sehr stark so in unserer Kultur leben, ist, dass es eben vor allem um Potenzial geht. Also es geht nicht unbedingt darum, dass ich schon alles weiß und dass ich schon die totale Expertin jetzt in einem Thema bin, sondern dass ich das Potenzial habe, mir das anzueignen. Und deshalb ist es uns bei Projekten auch ganz wichtig, dass wir das offen im Team ansprechen und auch fragen, so wer hat denn Lust, Teil des Teams zu sein? Und das finde ich einen ganz wichtigen Ansatz, dass es eigentlich seltenst so ist, dass man sagt, ja, du machst das jetzt, sondern stimmt, dass es bei uns fast immer im Team so ist, okay, wir haben das Thema, wer hat Lust darauf? Oder oft tun sich dann ein, zwei Kolleginnen zusammen und sagen so, wir treiben jetzt dieses Thema voran, wer hat Lust, Teil unseres Teams zu werden? Also, dass sich dann eben so Kleinteams bilden.
Wow. Ja.
Und das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, so schaut man eben sehr viel stärker auf das Potenzial und vor allem auch auf die Motivation, die ich habe. Und ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen dazu fähig sind, wahnsinnig viel zu lernen und uns ganz, ganz viel anzueignen. Und dafür ist aber wirklich die Motivation grundlegend. Und es geht gar nicht so darum, ob ich jetzt eben schon die Super-Expertin bin in dem Thema, sondern es geht darum, ob ich Lust habe, mich für das Thema zu begeistern und Lust, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich glaube, dann kann eigentlich jeder von uns Experte oder Expertin in dem Thema werden.
Ja, wie hat es dich denn sozusagen in die Position verschlagen? Du hast ja auch einen relativ, ja nicht ganz geradlinigen Weg jetzt zu Microsoft gefunden, aber bist jetzt ja quasi die Leitfigur auch, finde ich, also jetzt in der Wahrnehmung auch da bei Microsoft und hab da auch wirklich großen Respekt, auch mit welcher Sensibilität du eben auch die Themen angehst, eben auch mit welcher Emotionalität du das sozusagen auch führst oder im Team agierst sozusagen. Wie hast du sozusagen zu dir gefunden, dass du eben dieses, du hast es auch benannt in Vulnerable Leadership, wie hast du da für dich empfunden oder gefunden, wie du sozusagen in den Teams agieren kannst und eben auch bei Microsoft sozusagen agieren kannst?
Ja, ich glaube tatsächlich, bei mir hat sich das relativ natürlich entwickelt, dadurch, dass ich eben so einen ungewöhnlichen Karriereweg habe. Also das muss ich vielleicht einfach einmal kurz einordnen. Ich bin tatsächlich gelernte Kinderpflegerin und ich habe kein Abitur, ich habe kein Hochschulstudium. Ich habe eben 5 Jahre als Kinderpflegerin gearbeitet. Das war immer mein Traumjob.
Ja.
Und war dann sehr jung und sehr überraschend mit Mitte 20 alleinerziehend mit 2 Kindern in München. Und ich glaube, man kann sich ausrechnen, dass in einer Stadt wie München mit einem Gehalt einer Kinderpflegerin und 2 Kindern, dass das schwierig wird. Und da habe ich mich dann eben beruflich neu orientiert und umorientiert und bin über ganz viele Stationen erstmal so ein bisschen in der in der Digitalwelt gelandet, in redaktionell und ja, habe mich dann so ein bisschen weiterentwickelt in Richtung Kommunikation, digitale Unternehmenskommunikation und bin jetzt eben vor 4,5 Jahren zu Microsoft gewechselt. Und ich glaube, mein Weg hat mich eben auch zu dem Menschen gemacht, wer ich bin und auch dazu geführt, dass ich natürlich einen komplett anderen Arbeitsstil und sicher auch einen anderen Führungsstil habe als ganz viele meiner KollegInnen, die eben auch einen anderen Lebensweg haben, die Abitur haben, Hochschulstudium, die Dinge vielleicht auf eine andere Art und Weise gelernt haben. Und meine Grundausbildung ist eben die Pädagogik. Also meine Grundausbildung ist Kinderpflegerin. Und ich glaube, das hat mich immer sehr stark geleitet, dass ich eben das auch wirklich an die erste Stelle setze, wenn es um das Miteinander geht und wenn es um Teamgespräche geht, wenn es um Meetings geht. Ja, ich finde einfach, das Thema Pädagogik und Psychologie ist grundlegend wichtig, egal in welchem Bereich man arbeitet und vor allem, sobald man irgendwie auch Verantwortung für und mit Menschen hat. Und ja, deshalb war mir ganz klar, dass eben dieses Thema, wie du es vorher beschrieben hast, Vulnerable Leadership, so wichtig ist, also sich wirklich emotional zu zeigen, den Menschen auch den Raum zu geben, selbst auch emotional zu sein. sein. Was jetzt nicht heißt, und das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, nicht heißt, dass man irgendwie himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt den ganzen Tag sein muss und in emotionalen Extremen, sondern dass wir eben einfach mit unserer vollen Persönlichkeit unseren Job machen können, dass wir uns nicht verstellen müssen, dass wir eben unsere Emotionen tatsächlich nutzen, um unseren Job gut zu machen, dass wir unsere Emotionen als Kompass vielleicht nutzen, um uns auch bei Entscheidungen leiten zu lassen. Ja. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und das hilft mir persönlich, meine Arbeit besser zu machen. Mhm. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es eigentlich allen Menschen dabei helfen könnte. Und klar, man muss auch ganz, ganz einordnend sagen, es gibt Menschen, denen fällt das leichter und Menschen, die haben da vielleicht ein bisschen eher Schwierigkeiten damit, aber ich bin davon überzeugt, dass es jeder lernen kann und dementsprechend glaube ich, dass das definitiv der Führungsstil der Zukunft sein wird.
Ja. Ich finde es total spannend, dass du das sagst und dass du da auch schon so intensiv danach lebst. Ich habe zum Beispiel auch von Jack Ma, von hier dem Gründer und Chef von Alibaba, der sagt eben auch, KI und die Technologie der Zukunft kann eben sehr, sehr vieles lernen und sehr, sehr vieles wahrscheinlich auch irgendwann besser als wir, aber eben dieses Empathische, das die Soft Skills, das Zwischenmenschliche, das kann man eben sehr schwer einem Computer wahrscheinlich beibringen. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass es ein essentieller Skill für die Zukunft ist. Deswegen Chapeau da an dich, dass du es eben so intensiv schon in einem so großen Unternehmen auch schon durchsetzt, weil ich glaube schon, dass es da auch andere, auch jetzt DAX-Konzerne und Co. gibt, die es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger haben. Hast du da Erfahrungen? Hast du da Einblicke in andere Unternehmen, wie es da läuft? Und du setzt dich auch sehr für das Thema Gleichberechtigung ein. Also wie sind da deine persönlichen Erfahrungen?
Ja, also ich glaube, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen. Ich selbst habe jetzt nie in einem DAX-Konzern gearbeitet. Ich habe aber, bevor ich zu Microsoft gekommen bin, in einem börsennotierten deutschen Unternehmen gearbeitet. Und ich kenne schon sehr große Unterschiede, was das Thema Führungsstil, Unternehmenskultur, Arbeitskultur betrifft. Und man muss, glaube ich, schon sehr, sehr stark darauf schauen, eben was für eine Unternehmenskultur in Unternehmen vorherrscht und wie das auch zu mir als Person passt. Also ich würde gar nicht sagen, es gibt die eine Unternehmenskultur, die richtige ist, sondern das muss zum Unternehmen passen und auch vor allem zu den Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Und ich finde das ganz spannend. Ich habe mich mal nämlich ein bisschen ausführlicher mit dem Thema Emotionalität beschäftigt und habe dabei dann gelesen, dass es auch sowas gibt wie Corporate Emotions, also eben so diese kollektiven Emotionen von allen Mitarbeitenden, die dann auch natürlich diese Unternehmenskultur bilden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, darauf zu achten, wie das auch menschlich zusammenpasst und da auch wirklich sich selbst ehrlich zu reflektieren. Ich glaube aber, ganz, ganz viele Unternehmen haben da wirklich noch viel Luft nach oben, ihre Kultur weiterzuentwickeln. Und vor allem, du hast es vorher so ein ganz bisschen anklingen lassen, auch wirklich, was das Thema Diversität betrifft. Und ich glaube, Diversität ist ein Thema, was alle Menschen betrifft, weil bei Diversität geht es ganz einfach darum, dass alle Menschen so sein können, wie sie sind. Und dass sich niemand verstellen muss oder verstecken muss dafür, wie man eben als Mensch ist. Und das ist für mich wirklich der Kern von Diversität. Und ich glaube, da haben ganz viele Unternehmen noch sehr, sehr viel zu tun, die eben, es fängt ja an bei Äußerlichkeiten, wo es so eine Unternehmensuniform fast gibt, dass man eben sich schon allein eben äußerlich nicht so geben kann, wie man vielleicht ist. Dann natürlich auch einfach ganz viel persönliche Ausprägungen. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge, auf die man sehr stark achten sollte, weil das hat nämlich einfach eine ganz, ganz große Business-Relevanz. Wenn nämlich die Mitarbeitenden so sein können, wie sie sind und keine Energie darin verschwenden müssen, sich zu verstellen, dann haben sie sehr viel mehr Energie, einen wirklich guten Job zu machen. Und das sollten sich, finde ich, die Unternehmen wirklich mal ganz genau anschauen, dieses Thema, weil ich glaube, dass ganz, ganz viel Energie aktuell in sehr großen Unternehmen noch verloren geht, weil die Unternehmenskultur die Mitarbeitenden vielleicht dazu ein bisschen zwingt, in Anführungsstrichen, sich zu verstellen und dementsprechend da viel an Arbeitsenergie verloren geht.
Ja, Stimmt. Deswegen, ich bin da auch wirklich jedes Mal immer überrascht, wie unterschiedlich auch einfach sozusagen Kleidungsstile, finde ich, auch irgendwie so ein bisschen mit Innovationskraft irgendwie einhergehen. Also wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie ist denn das Erscheinungsbild von Unternehmen und wie, in welchen Sparten sind sie denn dann unterwegs und ist es dann eher ein alteingesessenes Unternehmen oder eher doch innovativ und digital vielleicht. Das ist immer ganz spannend zu sehen. Wie hast du das denn bei dir und im Team erlebt? Wart ihr schon immer, ich sage jetzt mal ganz, ganz grob gesagt, Hoodie und Jeans oder kommt ihr auch von Anzug und Krawatte? Wie war das bei euch zum Beispiel?
Also das Schöne ist, es gibt bei uns tatsächlich alles. Und genau das finde ich so wichtig, weil auch Hoodie und Jeans können ja wieder zu einer Uniform werden. Also dass Leute sich eben dazu gezwungen fühlen, immer möglichst lässig auszusehen. Das ist auch nicht für jeden das Passende. Ich persönlich bin, wenn ich im Büro bin, was ja jetzt seit längerer Zeit nicht mehr so der Fall ist. Aber normalerweise bin ich zum Beispiel der Jeans- und Blusentyp. Also das ist meine Kombi. Das habe ich eigentlich immer an, so kennt man mich. Wir haben auch KollegInnen im Team, die zum Beispiel irgendwie eher so ein bisschen noch legerer unterwegs sind. Und wir haben KollegInnen, die eher so ein bisschen schick unterwegs sind. Wir haben einen Kollegen, ich nenne ihn immer liebevoll Zuländer, weil ich finde, dass er immer diesen Zuländer der Laufsteg-Style hat und immer sehr cool aussieht und sehr schick und so. Und wir haben eine Kollegin, die wechselt ihre Haarfarben wie den Regenbogen. Und all diese Dinge finde ich so spannend, dass es bei uns wirklich alles gibt. Und das war für mich am Anfang ganz komisch, weil ich mich am Anfang, glaube ich, auch noch sehr viel schicker angezogen habe, wirklich immer mit Blazer und so weiter, um dann zu erkennen, so nee, hier gibt's irgendwie alles. Also hier gibt's natürlich auch die Anzug- und Krawatten-Guys, die sich halt damit wohlfühlen. So what? Ja. Und das finde ich wirklich das Tolle, dass man diese Diversität, diese Vielfalt tatsächlich auch in den Äußerlichkeiten sieht und ich das Gefühl habe, egal wer bei uns reinkommen würde, keiner würde jetzt irgendwie mit großen Augen gucken, weil irgendwie ist alles normal.
Mega. Vor allem in der heutigen Gesellschaft, glaube ich, essentiell, Menschen so akzeptieren, wie sie halt sind und eben sie so zu feiern und die Persönlichkeit so zu feiern, wie sie halt ist, finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch in dieser heutigen Schwarz-Weiß oft vorherrschenden Denkweise ist es, glaube ich, nochmal wichtig, einfach, dass es halt auch ganz viel dazwischen gibt oder auch ganz viel daneben, was halt auch immer total in Ordnung ist. Deswegen finde ich das total spannend, dass du das ja eben auch so intensiv schon lebst. Man merkt halt richtig, wie emotional und positiv du dann schon direkt gestimmt bist. Das finde ich total spannend. Du bist auch Boardmember von Gleam and Friends bei Microsoft. Was macht ihr da? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben bei Microsoft weltweit ganz viele Mitarbeiter-Communities. Also man würde vielleicht sagen Arbeitskreise oder AGs, wie man es früher von Schulen kennt. Also zu ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themen, weil wir eben sehen, dass auch das ganz wichtiger Teil der Unternehmenskultur ist, dass sich eben Gemeinschaften bilden können, Communities und Menschen sich austauschen können. Und die Gleam and Friends Community, das ist tatsächlich eine der ältesten bei Microsoft, die gibt es schon seit über 30 Jahren. Und das ist die Community für Menschen aus dem LGBTQI-Plus-Spektrum. Also Gleam stand früher, als das entstanden ist, für Gay and Lesbians at Microsoft. Also daher kommt diese Gleam-Abkürzung. Und mittlerweile ist das Thema natürlich viel größer geworden. Damals war Gay and Lesbians, war das noch quasi das Thema. Heute wissen wir, dass es noch sehr viel mehr darum. Ja, klar. Und wir sagen eben auch ganz bewusst Gleam and Friends, weil wir sagen, das sind nicht nur Menschen, die eben selbst sich dieser Community auch zuordnen, sondern es sind auch Menschen, die diese Community supporten möchten, die eben Freunde sein möchten, die das Thema unterstützen möchten. Und ich bin super, super happy, dass ich da seit einigen Jahren eben auch im Vorstand von Gleam and Friends sein darf. Und wir so eben intern bei Microsoft das Thema einerseits vorantreiben, tatsächlich so ein bisschen informativ und eben immer wieder gucken, dass wir über das Thema auch ein bisschen aufklären, dass wir Begrifflichkeiten erklären, dass wir Verständnis schaffen, aber eben auch, dass wir eine Community wachsen lassen und da eben auch den Mitarbeitenden die Möglichkeit geben können, sich zu Themen austauschen und so hoffentlich noch viel mehr Menschen als schon jetzt dazu die Atmosphäre dafür geben können, dass sie sich auch outen können, wenn sie das denn wollen.
Stimmt.
Eben auch noch viel Mitarbeitende oder zukünftige Mitarbeitende für uns begeistern können, weil sie eben sehen, hey, bei Microsoft, da kann ich genau so sein, wie ich bin und da muss ich mich nicht verstellen.
Wahnsinn. Ich finde das einfach spannend, wie wichtig ja auch wirklich die eigenen Umfelder sind, um eben auch überhaupt seiner selbst sein zu können. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel auch das Fußballgeschäft anschaut, da kann man ja gar nicht seine eigene Persönlichkeit eigentlich wirklich entfalten. Und ich glaube, das ist wirklich auch für die Zukunft, glaube ich, ist da aber auch noch einiges zu tun, um da überhaupt wirklich dann irgendwie vollumfängliche Aufklärungs- oder Arbeit oder dem Respekt dem gegenüber nochmal zu schaffen. Deswegen ist, glaube ich, auch die Aufklärungsarbeit da essentiell, um einfach vielleicht auch so diese Vorurteile zu nehmen, was ja leider tatsächlich noch irgendwie des Öfteren besteht. Aber ich finde es einfach auch nochmal ganz wichtig, eben darauf hinzuweisen. Und kannst du denn aus deiner Erfahrung auch nochmal sagen, wie es bei dir im Team vielleicht auch nochmal ankommt, dass diese Diversität an unterschiedlichen Persönlichkeiten eben auch deine eigene Kreativität fördert und die des gesamten Teams vielleicht auch.
Ja, also ich glaube, wir merken das tatsächlich jeden Tag, dadurch, dass wir eben so unterschiedlich sind und vor allem aber auch den Raum für die Unterschiedlichkeiten geben. Dadurch sehen wir ganz stark eben so Kreativitätsprozesse, weil wir uns ganz, ganz offen und klar sagen können, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind oder wenn wir zusätzliche Ideen haben. Und ich glaube, niemand bei uns im Team irgendwie so den Moment hatte, so, ah nee, das sage ich jetzt lieber nicht und vielleicht kommt es falsch an oder vielleicht klingt es nicht klug, wenn ich das sage oder so.
Ja.
All diese Vorbehalte, habe ich das Gefühl, haben wir im Team tatsächlich nicht. Ich kann es natürlich nicht 100% ausschließen, aber ich merke das schon bei uns in den Meetings, dass wirklich auch die ganz jungen KollegInnen, die ganz frisch mit dabei sind, dass die ganz offen ihre Ideen teilen und auch wir vielleicht, die schon ein paar Jährchen Arbeitserfahrung auf dem Buckel haben, auch wir aber mal Sachen sagen, wo dann das Team sagt so, nette Idee, aber nein, Lena, war jetzt vielleicht gar nicht so. Und genau das ist so wichtig. Also
absolut.
Sich ganz offen und ehrlich Feedback zu geben und sich auch gegenseitig eben zu ergänzen und wenn jemand eine Idee hat, dann noch die Idee vielleicht zu erweitern. Und ich glaube, das macht uns so kreativ als Team und das entsteht eben durch diese Atmosphäre, die wir haben, durch diese stark von Diversität geprägte Atmosphäre. Das ist eben wirklich diese totale Selbstverständlichkeit gibt, dass alle unterschiedlichen Meinungen erstmal okay sind und erstmal willkommen sind und wir dann gemeinsam als Team schauen, was ist denn jetzt hier der richtige Weg?
Also ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von dem Ansatz, weil ich das von tief im Inneren genauso empfinde. Und ich glaube, da ist noch so, so viel Arbeit zu tun in ganz vielen Unternehmen, um das überhaupt gewährleisten zu können. War das bei euch auch schon immer so oder hast du das auch noch so ein bisschen mit reingebracht? Und um da vielleicht direkt anzuschließen, wie bist du auch in das Team gekommen? Hat sich das auch ergeben oder hat man sich sozusagen auf diese in Anführungsstrichen Stelle beworben?
Beides sehr spannende Fragen. Also ich glaube, unsere Teamkultur entwickelt sich tatsächlich jeden Tag weiter. Aber dafür bin nicht ich verantwortlich, sondern tatsächlich das ganze Team und vor allem auch stark die Unternehmenskultur, die bei Microsoft wirklich auch intern vorgelebt wird. Wir haben seit einigen Jahren Satya Nadella als CEO, der eine wahnsinnig beeindruckende Führungsfigur ist, weil er eben so ganz ruhig und zurückhaltend und trotzdem sehr klar führt und sich ganz stark dafür eingesetzt hat, dass wir wirklich eine ganz neue Unternehmenskultur auch leben und weiterentwickeln, die auch ganz stark mit Reflexion wirklich zu tun hat. Also dass wir als Teams, aber auch die ManagerInnen und auch die Geschäftsführungsebene, dass man sich immer wieder reflektiert und überlegt, okay, wie ist das gerade, welche Prinzipien wollen wir vorleben, wie können wir dafür sorgen, dass wir das umsetzen können. Also da wird wirklich intern bei uns ganz, ganz viel dafür getan und eben nicht nur getan, sondern tatsächlich auch viel verlangt. Also auch das finde ich wichtig, dass es dann nicht immer nur nice to have ist, sondern auch Konsequenzen hat. Beispielsweise das Thema Diversity und Inclusion ist bei uns so, dass wir das alle in unseren Connect-Gesprächen, das sind bei uns die Zielvereinbarungsgespräche, dass es dann eigenen Punkt gibt für Diversity und Inclusion und alle Mitarbeitenden bei Microsoft müssen in ihren Connect-Gesprächen zu diesem Thema quasi Stellung beziehen und sagen, was sind meine Ziele dazu, was habe ich erreicht und so weiter. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, eine Konsequenz in einem Kulturwandel auch zu haben, um auch deutlich zu zeigen, so hey, wir meinen das ernst und das ist jetzt hier nicht nur irgendwie schön fürs Image oder so.
Ja, genau.
Und die andere Frage, die du gestellt hattest, war, wie ich auf diese Position gekommen bin. Und ich habe es ja vorher schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass mein Berufsweg eben ein sehr anderer ist. Und so sehr ich Microsoft für die Kultur schätze, weiß ich nicht, wie groß vielleicht meine Chancen wirklich gewesen wären, wenn ich mich jetzt ganz klassisch beworben hätte, zumindest noch vor 4,5 Jahren, weil in meiner Bewerbung natürlich eben weder ein Abiturzeugnis noch ein Hochschulstudiumsabschluss vorzufinden ist. Und das war mir aber schon immer klar, also seitdem ich diesen Quereinstieg gemacht habe, war mir klar, dass ich einfach auch andere Wege gehen muss, um mich zu bewerben. Und deshalb war bei mir das Thema Networking immer ein ganz großes und ist es bis heute. Also dass ich wirklich geguckt habe, wer sind denn Menschen, die mich interessieren? Was sind Unternehmen, die mich interessieren? Wie kann ich mehr über diese Menschen und Unternehmen erfahren, wie kann ich mit denen in Kontakt treten? Und da haben wir das große Geschenk von Social Media, dass mittlerweile wirklich alle Menschen im Prinzip miteinander Kontakt aufnehmen können, miteinander kommunizieren können. Und das habe ich immer sehr, sehr stark genutzt. Und ich hatte damals das große Glück, eben eine Kollegin von Microsoft über Twitter kennengelernt zu haben. Und das war damals noch überhaupt nicht mit dem Hintergrund eines Jobs, sondern wir haben uns einfach kennengelernt und fanden uns gut und haben uns viel ausgetauscht zu Kommunikation im Allgemeinen. Und so ein Jahr später, glaube ich, war es dann eben so, dass bei mir so beruflich deutlich war, dass da eine Umorientierung passieren wird und dann hatte eben Annalena damals das so ein bisschen ins Rollen gebracht und ich glaube, das ist ganz wichtig heutzutage, dass wir wirklich stark networken und uns mit Menschen verbinden, weil uns das ja auch die Möglichkeit gibt, mehr über das Unternehmen zu erfahren und schon im Vorfeld ein Gespür dafür zu bekommen, passt die Unternehmenskultur zu mir als Person oder nicht, weil das kann ich schlecht aus einer Stellenanzeige rauslesen, das kann ich aber, finde ich, schon ganz gut erkennen, wenn ich eben auch ein bisschen in Kontakt mit den Menschen trete.
Ja, stimmt. Wahnsinn, weil auch das Thema, die Dagmar Wöhr war ja auch zum Beispiel mit dir im Jubiläumspanel bei der Cosmopolitan, war ja auch da ein ganz großes Thema, eben dieses Thema Networking. Würdest du denn sagen, wenn jetzt zum Beispiel eine der Hörerinnen eben auch zu Microsoft kommen möchte, klassischer Bewerbungsweg oder eben auch viel mit dem Unternehmen austauschen, beschäftigen, vielleicht auch generell habt ihr auch viele Veranstaltungen und etc. Wie würdest du da so empfehlen, vielleicht so den Fuß in die Tür zu bekommen?
Also ich glaube sowohl als auch. Ich würde sagen, auch wenn man den klassischen Bewerbungsweg wählt, ist es ganz wichtig, sich im Vorfeld wirklich mit dem Unternehmen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Genau, ja. Und wir haben tatsächlich relativ viele Events, die unser Recruiting-Team auch macht, wo man sich informieren kann und einfach mal so ein bisschen auch das Unternehmen kennenlernen kann. Wir haben regelmäßig KollegInnen, die zum Beispiel auch ihre Jobs so ein bisschen vorstellen, weil oft ist das ja nicht nur bei uns, aber generell in der Digitalbranche oft so, dass die Jobs so kryptische Titel haben. Das klingt zwar super fancy, aber keiner versteht, was
macht man da eigentlich? Genau. Ja, genau.
Und deshalb ist uns das auch ganz wichtig, da auch ein bisschen zu erzählen. Wir machen zum Beispiel auf Instagram auch immer wieder Stories zu Jobs, wo wir eben, das heißt dann bei uns The Life of a Microsoftie, wo wir eben dann so ein bisschen vorstellen, was macht denn der oder die Microsoftie den ganzen Tag und wie sieht das aus? Und das würde ich total empfehlen, sich damit zu beschäftigen und auch einfach zu gucken, so hey, ist das was ich mir vorstellen kann oder nicht?
Ja.
Und dann natürlich kann man den klassischen Bewerbungsweg nutzen. Unser Recruiting-Team hat da mittlerweile auch echt, finde ich, einen ganz, ganz großartigen Job gemacht und man kann sich bei uns zum Beispiel direkt mit dem LinkedIn-Profil auch bewerben, was ich super finde, krass, also wirklich einfach das Connecten.
Ja.
Aber ich finde, es macht auch immer Sinn zu gucken, okay, wen kenne ich denn vielleicht von dem Unternehmen und dann nochmal zu fragen, so hey, glaubst du, ich könnte auf die Stelle passen? Falls ja, könntest du mich vielleicht sogar empfehlen? Das hilft natürlich auch immer.
Ja, klar.
Also deshalb glaube ich, die Kombi aus beiden ist ganz wichtig.
Ja, und du hast es gerade schon kurz angesprochen. Ich würde dich bitten, falls es geht, in kurz überhaupt das zusammenzufassen. Was macht eigentlich Microsoft heutzutage?
Ja, in kurz, Max, das ist gemein. Nein, also unsere Mission, und ich finde, das erklärt es eigentlich ganz gut, unsere Mission lautet, we empower every person and every organization on the planet to achieve more.
Ja.
Und das klingt natürlich, könnte man sagen, vielleicht so ein bisschen esoterisch, je nachdem, wie man es auslegt. Aber ich finde, das sagt sehr genau, wofür wir stehen. Also wir wollen wirklich Menschen, aber auch Organisationen, Unternehmen dabei zu unterstützen, mehr zu erreichen. Und natürlich unterstützen wir da vor allem auf technologischem Wege. Das ist einerseits ganz, ganz viel in Richtung Software. Man kennt natürlich klassisch irgendwie die Office-Produkte. Also ich glaube, da hat jeder und jede schon mal damit gearbeitet. Dann machen wir aber zum Beispiel auch sehr viel in Richtung künstlicher Intelligenz und Innovationen. Das sind dann Technologien, die eben eher so für große Unternehmen eingesetzt werden. Und wir machen mittlerweile ja auch relativ viel Hardware, also wirklich Laptops, Produkte und so weiter. Und unterstützen damit eben auch sowohl Organisationen als auch Menschen, Einzelpersonen.
Spannend.
Und das sind so im Groben und Ganzen, aber da könnte ich, glaube ich, Stunden.
Ja, das glaube ich auch. Und dann gibt es noch, ihr seid jetzt Microsoft Germany sozusagen, also in deinem Team. Mhm. Dann gibt es wahrscheinlich auch noch für die verschiedenen Länder dann noch global eine Einheit oder wie ist das strukturiert?
Genau, also Microsoft ist in zig Ländern weltweit natürlich unterwegs. Ich würde fast sagen, in fast allen. aber natürlich, dass die Microsoft Corporation, also das große Unternehmen, sitzt in den USA. Das kennt man ja auch und wir sind quasi wie eine Tochtergesellschaft in Microsoft Deutschland.
Ja. Und wenn du jetzt als Powerfrau und Multitasking-Frau, wir hatten es gerade noch kurz vorher, ich habe noch nie so eine charmante, nicht Abwesenheitsnotiz, aber eine Antwort auf eine Mail, die man dir schreibt, bekommen. Ich bin im Homeoffice und ich bin halt Mami und ich antworte halt nicht in 5 Minuten. Wie schaffst du es, dich täglich zu strukturieren und vor allem auch deine tägliche Motivation zu finden?
Ja, also das mit dem Strukturieren ist, glaube ich, was ich nie so ganz schaffen werde. Dafür bin ich einfach nicht der Typ Mensch. Das wird zwar immer ein bisschen besser und ich habe mittlerweile auch so ein paar Mechaniken, aber so richtig strukturiert bin ich nie. Aber ich habe auch gelernt, dass das auch mich wiederum ausmacht, dass ich eben eher so ein bisschen im kreativen Chaos lebe.
Ja.
Das war tatsächlich für mich auch so ganz wichtig, so ein bisschen das Chaos zu akzeptieren, weil generell, egal ob das jetzt eben um mich geht oder um meinen Mann geht, der ja genauso Teil dieser Familie ist, ist es natürlich eine große Herausforderung einfach. Wir arbeiten beide Vollzeit. Wir arbeiten seit vielen Monaten jetzt beide fast komplett im Homeoffice. Und eine große Zeit lang davon waren die Kinder. Wir haben 4 insgesamt, waren eben auch hier. Jetzt aktuell läuft die Schule wieder, aber weiß man ja nicht, wie lange. Und das ist natürlich immer eine große Herausforderung für alle Beteiligten, also auch für die Kids im Übrigen.
Ja, das glaube ich.
Und ich glaube, für uns ist aber ganz wichtig, wirklich so ein bisschen das Chaos zu akzeptieren und auch zu sagen, hey, es läuft nicht alles perfekt. Also weder bei uns mit der Arbeit, noch bei den Kids mit der Schule, noch bei uns als Familie, noch bei uns beiden als Paar. Es läuft nie alles perfekt. Und das ist aber total okay so, weil das ist das echte Leben. Und das ist, glaube ich, das, was mir immer sehr hilft, mich dann irgendwie auch zu strukturieren, da dann einfach auch okay damit zu sein, dass nicht alles ganz so perfekt ist. Und die Motivation, ich glaube, das ist bei mir wirklich im Großen und Ganzen das Thema Emotionalität und Menschen. Das ist was, was mich wahnsinnig motiviert, zu sehen, wie man Menschen für Themen begeistern kann, wie man Gemeinsamkeiten schaffen kann, wie man Menschen dabei unterstützen kann, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Das sind alles Dinge, die mich jeden Tag wahnsinnig faszinieren und mir wirklich jeden Tag wieder die Motivation zu geben, den Laptop aufzuklappen und weiterzumachen, weil ich davon einfach nicht genug kriegen kann. Und ich glaube, dass die ganze Welt, nicht nur unsere Arbeitswelt, wirklich die ganze Welt ein Stückchen besser wird, wenn wir alle ein bisschen emotionaler und vor allem empathischer miteinander umgehen.
Ja. Also ich glaube, mit dir könnte man tatsächlich einige Podcast-Folgen füllen. tatsächlich mit Blick auf die Zeit sind wir eigentlich schon wieder ein bisschen drüber, aber ich würde gern zum Ende, bevor wir zu unseren 3 Abschlussfragen immer kommen, noch zu 2 Themen kommen. Hast du einen Tipp oder welchen Rat würdest du den Hörerinnen geben für ihre berufliche oder eben auch familiäre oder persönliche Zukunft? Also ob es da vielleicht einen Top-Tipp von dir gibt. Und ich glaube, das fragt sich jeder, der mal mit einem Microsoft Teammitglied spricht, trifft man eigentlich auch Bill Gates bei Microsoft?
Also ich fange vielleicht von hinten an. Also ich habe tatsächlich Bill Gates noch nie direkt persönlich getroffen. Er ist auch nicht mehr aktiver Teil des Unternehmens, aber natürlich ist er als Person noch sehr, sehr spürbar und ist ja auch ganz wichtig. Ich muss ganz offen sagen, ich würde lieber mal Melinda Gates treffen als Bill Gates, wenn ich die Wahl hätte. Aber mal sehen.
Spannende Frau, wirklich. Ja. Stimmt.
Ja, und dann hattest du nach dem Rat gefragt. Und ich glaube tatsächlich für mich ist das ein relativ, vielleicht simpler Trick, den ich aber seit einigen Jahren sehr stark für mich nutze und der mir persönlich sehr weitergeholfen hat, nämlich die beste Freundin für mich selbst zu sein. Und jedes Mal, wenn ich in einer kritischen Situation bin oder in einer schwierigen Situation oder vor einer Entscheidung stehe oder Gehaltsverhandlungen führen muss, was auch immer, also alles, was herausfordernd vielleicht ist, dann versuche ich immer die Perspektive einzunehmen, dass ich jetzt gerade nicht mit mir spreche oder dass ich nicht ich bin, sondern dass ich mit meiner besten Freundin spreche.
Ja, stimmt.
Für mich ist das ein total guter Trick, weil wir leider so ein bisschen dazu neigen, uns selbst immer extrem kritisch zu sehen und immer zu sagen, ach, warum hast du das nicht hingekriegt? Und, schau mal. Und ja, warum sollte man dir jetzt eine Gehaltserhöhung geben? Sei doch dankbar, dass du den Job hast und so weiter. Also ich glaube, jeder kennt so diese inneren Stimmen, diese inneren Kritiker oder Kritikerinnen, die dann manchmal sehr laut werden. Und ich habe versucht, sehr lange dagegen anzukämpfen, habe gemerkt, das bringt nichts, das schaffe ich nicht. Aber was ich sehr gut schaffe, ist mir wirklich vorzustellen, es geht jetzt gerade um meine beste Freundin, weil ich glaube, wir alle können für unsere beste Freundin oder für unseren besten Freund die beste Fürsprecherin sein. Also ich kann der 2 Stunden lang aufzählen, was sie für ein großartiger, toller, beeindruckender Mensch ist. Und bei mir selber fällt mir nur ein, hätte sie jetzt schon besser machen können. Und deshalb versuche ich wirklich diesen Trick anzuwenden und da so ein bisschen die Perspektive zu wechseln und merke, dass mir das in ganz, ganz vielen Situationen extrem hilft. Mhm. Und deshalb wäre das der Rat, den ich weitergeben würde.
Ja, ich glaube, sehr, sehr hilfreich tatsächlich. So sein eigener Inner Circle sozusagen.
Ja.
Also ganz echt, stimmt, ist echt ein guter Tipp. Wir haben zum Schluss haben wir tatsächlich immer noch mal so drei Abschlussfragen, sag ich jetzt mal. Die erste würde lauten, LinkedIn oder Instagram?
Tja, ich muss jetzt fast LinkedIn sagen, weil LinkedIn gehört zu Microsoft seit ein paar Jahren.
Ach so, ja, stimmt.
aber tatsächlich liebe ich LinkedIn mittlerweile sehr, weil ich es ganz, ganz spannend finde. Und ich finde, es ist eben ein sehr intensiver Austausch zu ganz unterschiedlichen Themen. Ja. Also LinkedIn ist lange nicht mehr ein reines Business-Netzwerk, sondern wirklich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Das finde ich sehr spannend. Ich mag auch Instagram wahnsinnig gerne. Manchmal ist mir Instagram ein bisschen zu optikorientiert und deshalb finde ich dann manchmal LinkedIn ein bisschen schöner.
Ja, und jetzt mit der Story-Funktion ja auch immer weiter im Ausbau, also ganz, ganz spannend. Und man muss ja auch sagen, ich hoffe, da plaudere ich nicht zu sehr aus dem Nähkästchen, aber die Anfrage zum Podcast kam ja auch über LinkedIn.
Ganz genau.
Also sehr hilfreich. Die zweite Frage wäre, Optimist oder Realist?
Definitiv Optimistin und eine unverbesserliche. Also ich glaube, das wird man nie aus mir rauskriegen. Und egal, wo ich in meinem Leben stand, egal wie tief ich war, ich war immer Optimistin und das hat mich, glaube ich, in ganz, ganz vielen Dingen auch sehr getragen.
Ja, das glaube ich. Und zum Schluss wäre noch eine Buchempfehlung von dir ganz, ganz spannend für die Hörerinnen vor allem.
Das ist tatsächlich das Buch, was ich in den letzten Jahren am häufigsten verschenkt habe und alle aus meinem Umfeld wurden schon damit ausgestattet. Das Buch heißt Playing Big, A Practical Guide for Brilliant Women Like You. Die Autorin ist Tara Moore und ich kann sagen, es ist wirklich mittlerweile meine Bibel geworden, weil es eben, wie der Titel sagt, Menschen und vor allem Frauen dazu befähigt, eben auch wirklich größer zu sein, zu wachsen, über sich hinauszuwachsen und sich vor allem besser zu verstehen. Und deshalb ist das wirklich die absolute Bibel für mich.
Spannend. Also schön, verlinken wir auf jeden Fall in der Infobox sozusagen. super, super spannend. Lena, ich danke dir vielmals für dieses super, super spannende, aufschlussreiche und intensive Gespräch, muss ich sagen. Danke für deine Zeit. Du bist wirklich sehr viel beschäftigt und danke, dass es so spontan geklappt hat und dass du dir die Zeit genommen hast und so viele wirklich spannende Insights mit uns geteilt hast und tatsächlich Tacheles mit dir geredet werden konnte. Deswegen nochmal danke an dieser Stelle. Wo findet man dich vielleicht, falls die Hörerinnen nochmal zumindest auf Instagram oder LinkedIn folgen wollen? Wie kann man dich finden?
Man findet mich tatsächlich, glaube ich, überall. Also Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, wo auch immer ihr wollt. Ich freue mich über Kontaktanfragen.
Perfekt. Dann kann ich nur noch Danke sagen. Danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit, liebe Lena.
Danke dir,
Und dann Max. Bis zum nächsten Podcast bei T hoch 6.